Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor dem Angesicht Pilati, als er beschlossen hatte, ihn loszulassen. Diese Worte Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13 stehen mitten in Petrus' Rede nach der Heilung des Lahmen am Tempel und klingen auf den ersten Blick schlicht. Gott hat seinen Knecht erhöht. Doch sie trugen über Jahrhunderte ein schweres theologisches Gewicht. Trinitäre Theologen verstanden hier mehr als eine Würdigung eines Mannes. Sie sahen eine Bestätigung der vorzeitigen Herrlichkeit Christi, seiner göttlichen Natur und der Einheit von Sohn und Vater. Für Fausto Sozzini dagegen heißt verherrlicht etwas anderes. Er las keinen Hinweis auf eine vorausexistente Gottheit, sondern auf die sichtbare Erhöhung eines Menschen durch Gottes Gnade und Macht. Diese Gegenüberstellung ist nicht nur eine akademische Spitzfindigkeit. Sie berührt das Selbstverständnis von Christus, die Natur Gottes und die Grundlage christlicher Heilserwartung. Seit den ersten Jahrhunderten der Kirche diente der Ausdruck Knecht in Verbindung mit dem Messias als hermeneutischer Angelpunkt. Die hebräische Schrift kennt das Bild vom Gottesknecht besonders deutlich in den Deutero-Jesaja-Schriften, zum Beispiel Jesaja 42, 49 vom Remf, 52, 53, wo ein leidender Knecht im Zentrum steht. Die Septuaginta übertrug diese Sprachbilder ins Griechische, die frühen Christen verbanden sie mit Jesus. Zugleich entstanden in der patristischen Tradition parallele Betonungen. Einerseits die menschliche Knechtsgestalt Christi im Gehorsam und Leiden, andererseits die gegenwärtige und ewige Herrlichkeit, die dem Sohn eigen ist. Autoren wie Ignatius, Irenäus und später Augustinus formten ein Bild, in dem die Einheit Gottes und des Sohnes und die Teilhabe des Sohnes an göttlicher Herrlichkeit zentrale Dogmen wurden. Für sie war die Erhöhung des Sohnes keine nachträgliche Auszeichnung, sondern die Wiederherstellung oder Offenbarung einer bereits bestehenden Herrlichkeit, die Christus auch vor der Inkarnation besaß. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit blieb diese Linie wirkungsmächtig. Die großen Bekenntnisse und theologischen Systeme aller großen Kirchen, römisch-katholisch, lutherisch, reformiert, nahmen für selbstverständlich, dass Aussagen wie Gott hat seinen Knecht verherrlicht mit anderen Texten verknüpft werden müssen. John 1,1,14, das Wort war Gott, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Christus, der in göttlicher Gestalt war, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 5, das vorherige Verherrlichtsein des Vaters und die Bitte um Wiederherstellung, bildeten zusammen ein Netz von Stellen, die eine vorzeitige Herrlichkeit des Sohnes stützten. In dieser Perspektive änderte die Inkarnation nichts am göttlichen Sein des Sohnes. Sie betraf sein ökonomisches Verhalten in Raum und Zeit, die Herabkunft zur Rettung der Menschheit und seine anschließende Enthüllung in Herrlichkeit durch Auferweckung und Erhöhung. Die reformatorischen Kommentatoren griffen dieselben Fäden auf. Sie lasen Petrus als den, der sein jüdisches Publikum mit vertrauten Bezügen ansprach. Er nennt den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Damit betont er die Kontinuität des einen Gottes Israels und führt zugleich den einen erhöhten Herrn vor Augen. Diese argumentative Verbindung diente dazu, dem jüdischen Publikum zu zeigen, dass der geheiligte Jesus nicht bloß ein neuer Rabbiner oder Prophet gewesen war, sondern durch Gottes Macht bestätigt und in eine besondere Beziehung zu demselben einen Gott gestellt worden war. Trinitäre Exegeten hielten fest, dass die Bezeichnung Knecht die menschliche Erniedrigung Jesu, nicht aber die göttliche Substanz bestreitet. Sein Dienst sei die Weise, wie sich die göttliche Person manifestierte. Parallel zu dieser langen Tradition entwickelten sich im 16. und 17. Jahrhundert kritische Fragen, die das theologische Feld veränderten. Die Reformation öffnete erneut die Diskussion um Schriftprinzip und Autorität. Welche Aussagen können aus welchem Text tatsächlich gefolgert werden? War die Festlegung auf antike Traditionen verbindlich oder musste die Schrift allein sprechen? In Osteuropa nahm diese Debatte eine besondere Farbe an. In Polen und Litauen formierte sich eine antitrinitarische Bewegung, die später als polnische Brüder oder Socinianer bekannt wurde. Ihre Zentren wie Rakau wurden zu Sammelpunkten für einen neuen Umgang mit Schrift und Vernunft. Fausto Sozzini, 1539-1604, war die prägende Gestalt dieser Richtung. Er brachte eine stringente Form des schriftzentrierten Rationalismus. Aussagen über die Person Christi mussten, so Sozzini, direkt und klar aus der Schrift folgen, nicht aus metaphysischen Schlussfolgerungen oder kirchlichen Traditionen. Zentral für die polnischen Unitarier wurde der Rakauer Katechismus, der systematisch sozinianische Einsichten sammelte. In Werken wie De Jesu Christo Servatore und in zahlreichen Briefen legte Sozzini seine Positionen aus, er lehnte die Präexistenz Christi und eine ontologische Gottessohnschaft ab. Er verstand den Titel Sohn und die Bezeichnung Knecht als beschreibende Titel innerhalb der Heilsgeschichte, nicht als Hinweise auf metaphysische Identität mit dem ewigen Vater. Vor diesem Hintergrund Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13 besondere Brisanz. Die Worte, so die polnischen Unitarier, können sprachlich und historisch genauso gut bedeuten, dass Gott den Menschen Jesus nach seiner Treue, seinem Gehorsam und seinem Leiden sichtbar erhöhte, nicht, dass er eine vormals göttliche Person wiederherstellte. Innerhalb jüdisch-christlicher Redeweisen war es zudem durchaus üblich, Diener Gottes zu loben und ihre Erhöhung als göttliche Bestätigung zu deuten, ohne dabei übernatürliche Präexistenz vorauszusetzen. Petrus' Formel, der Gott unserer Väter, betont die Kontinuität des biblischen Monotheismus. Für Unitarier blieb die theologische Aufgabe, diese monotheistische Betonung zu bewahren und gleichzeitig die besondere Stellung Jesu als Gesandter Gottes zu erklären. Die trinitäre Tradition ihrerseits konnte auf ein dichtes Netz von Querverweisen verweisen, was die argumentative Arbeit für Sozzini nicht leichter machte. Doch die Sozinianer warfen ein. Gerade weil die Schrift viele Bilder mischt, Diener, Sohn, Logos, ist es kein sicherer Schluss, aus einem Titel auf eine metaphysische Substanz zu schließen. Sprachliche Analyse der Wörter im griechischen Text legt die Frage offen. Das Wort für Knecht, Dolos, kann sowohl demütigen Dienst als auch auserwählten Dienst bezeichnen. Das Verb verherrlichen, edoxasin, beschreibt eine Handlung Gottes in der Geschichte. Ob hier Präexistenz vorausgesetzt wird, ist kein Selbstverständnis, sondern eine Auslegung, die man zeigen muss. Diese Kontroverse spielte sich nicht nur in Büchern ab. Sie entzündete hitzige Disputationen in den Synagogen der frühen Neuzeit, in Druckschriften, aber auch in theologisch-politischen Auseinandersetzungen. In einem Land, in dem Konfessionen um königliche Gunst und gesellschaftliche Legitimation rangen, war jede klassische Textstelle, die das Verhältnis von Gott und Christus thematisiert, potenziell politisch. Die Unitarier argumentierten deshalb nicht abstrakt, sie versuchten nachzuweisen, dass ihre Lesart biblisch tragfähig und vernünftig war und dass die traditionellen Lesarten historische Interpretation nicht zwingend der Text mit zusätzlichen metaphysischen Annahmen aufluden. So ergibt sich ein Bild. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13 fungierte als Brennpunkt eines grundsätzlichen Streits über die Identität Christi. Traditionelle Exegeten lasen in der Verherrlichung die Bestätigung einer göttlichen Vorexistenz. Sozzini und die Rakauer Schule lasen eine Geschichte, in der Gott einen Menschen verherrlichte. Dieser Gegensatz trifft genau dort, wo die Schrift von Gottes Handeln in der Geschichte spricht und erfordert uns auf, genau hinzuschauen. Sprachlich, historisch und hermeneutisch, um zu klären, ob verherrlicht eine Rückkehr zu vormals existenter Herrlichkeit bezeichnet oder die erste und alleinige Verherrlichung eines Menschen durch Gott. Die Antwort hängt nicht nur an einem Wort, sondern an der ganzen Art, wie man die Schrift als Zeugnis begreift. Petrus nennt Jesus seinen Knecht und sagt, Gott habe ihn verherrlicht. Fausto Sozzini las gerade in dieser Sprache die entscheidende theologische Weiche. Verherrlicht bedeutet für ihn nicht eine Rückkehr zu einer vormals göttlichen Subsistenz, sondern die sichtbare Erhöhung eines Menschen durch Gottes Urteil und Handeln. Diese Lesart gründet er sowohl exegetisch wie systematisch. Sie beginnt bei der Semantik der Wörter im griechischen Text, führt über die unmittelbare Apostelrede im Lukas-Aktenkontext und verknüpft sich mit einer Reihe von Schriftstellen, die in der sozinianischen Hermeneutik eine kohärente Kette von Belegen ergeben. Zuerst die Wörter Dulos, Knecht und Edoxausen hat verherrlicht. das Wort Doulos begegnet in der Septuaginta vielfach, etwa Jesaja Kapitel 42 Vers 1 und 49,3, wo der Diener sowohl demütigen Dienst als auch erwählte Sendung anzeigen kann. Sozzini nimmt diese semantische Bandbreite ernst und verweist Jesaja Kapitel 52 Verse 13 bis 53,12, wo der leidende Knecht Israel repräsentiert und zugleich auserwählt ist, Jesaja Kapitel 42 Vers 13 bis 53,12. Das griechische eduxexen in aoristasen, ein aoristisches Verb, beschreibt eine historische Handlung Gottes. Er hat gehandelt, er hat verherrlicht. Sozzini behauptet, Petrus beschreibt hier, was Gott in der Heilsgeschichte getan hat, Erhöhung infolge von Leiden und Gehorsam, und zieht daraus nicht automatisch die metaphysische Folgerung, der Verherrlichte habe vorher dieselbe göttliche Herrlichkeit besessen. Die akteanische Lage in Apostelgeschichte ist zentral. Petrus weist auf das Kreuz, auf Pilatus, auf das Verbrechen des Volkes hin, den ihr überantwortet und verleugnet habt, Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 13, vergleiche Apostelgeschichte Kapitel 3 Verse 14 bis 15. Unmittelbar davor und danach stehen in der Apostelgeschichte Texte, die Sozzini für seine Lesart heranzieht. Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 32 bis 36 heißt es, Gott habe Jesus auferweckt und zum Herrn und Christus gemacht. Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 32 bis 36. Dieser sprachliche Zug, Auferweckung und Einsetzung in Herrschaft, ist für die sozinianische Argumentation maßgeblich. Die göttliche Zuerkennung von Herrschaft und Sohnschaft geschieht durch das Heilshandeln Gottes in Geschichte. Paulus formuliert dasselbe Narrativ, gezeigt mit Macht als Sohn Gottes durch die Auferstehung von den Toten, Römerbrief Kapitel 1, Vers 4. Sozzini Römerbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 4 genauso, Sonntitel und Macht werden durch Auferstehung und Bestätigung verliehen, nicht als Rückverweisung auf eine ontologische Präexistenz. Er ergänzt dies durch Hinweise auf Lukas, Jesus müsse leiden und in seine Herrlichkeit eingehen, Lukas Evangelium Kapitel 24 Vers 26 6 46 47
die und 40 4 47. Die Verbindung von Leiden und späterer Herrlichkeit zeigt für ihn, dass Herrlichkeit historisch erworben oder offenbart wird.
Hebräerbrief Kapitel 2 Vers 9, dass Jesus für eine kleine Weile niedriger als die Engel nennt, der dann durch die Gnade Gottes des Todes Geschmack erlebte und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde, illustriert dieselbe Dynamik der Erhöhung eines Menschen. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 7 bis 9, oft tradiert als Beleg für Präexistenz, spricht von der Selbstentäußerung und der anschließenden Erhöhung Gottes. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Sozzini deutet dies als funktionale Erhöhung nach treuem Gehorsam, nicht als Wiederherstellung einer präexistenten göttlichen Substanz. Weitere Texte stützen seine Struktur. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5 betont den Mittlersein als ein Mensch, Christus Jesus, für Sozzini eine klare Aussage, die jede metaphysische Gleichsetzung des Mittlers mit Gott ausschließt. Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, wo Jesus den Vater als den allein wahren Gott nennt, unterstreicht für Sozzini die theologische Trennlinie, Jesus betet, unterscheidet und setzt in diesem Gebet die höchste Gottesbezeichnung für den Vater voraus. Das steht im Widerspruch zu einer Lektüre, die Jesus als identisch oder gleichwesig mit dem Vater versteht. Psalm Kapitel 2 Vers 7, ein königlicher Sohnstitel, erscheint ihm in der neutestamentlichen Verwendung, zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 13 Vers 33, Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 5 als königliche Einsetzung und Bestätigung durch Gott, eine adoptive Sonntitellogik, nicht notwendigerweise eine ontologische Generation. Sozzini systematisiert diese exegetischen Einzelfälle in seinem Denken und in Schriften wie De Jesu Christo Servatore, posthum veröffentlicht 1613, und in der Zusammenstellung des Rakauer Katechismus. Seine Methodik lautet, Aussagen über Gottes Wesen und Christi Verhältnis zu Gott dürfen nicht auf philosophische Ontologien gestützt werden, wenn die Schrift historisch herrschaftliche Vorgänge schildert. Die Stoßrichtung ist klar. Römerbrief Kapitel 1 Vers 4, Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 32 bis 36, Hebräerbrief Kapitel 2 Vers 9 dieselbe Erhöhung nach Tod und Auferweckung beschreiben, dann liegt ein kohärentes biblisches Argument vor, das die Vorstellung einer vorzeitigen persönlichen göttlichen Existenz Christi unnötig macht. Historisch stützten und entwickelten Sozzinis Schüler diese Thesen. Jan Krellius, Krell, systematisierte socinianische Positionen in theologisch-philosophischen Abhandlungen. Samuel Przypkowski und Marcin Czechowicz traten in die öffentliche Debatte und verfeinerten die Verteidigung der Schriftautorität gepaart mit vernunftorientierter Exegese. Die Rakauer Schule arbeitete methodisch, Schriftvergleich, Fokus auf den unmittelbaren literarischen Kontext und Zurückweisung metaphysischer Schlussfolgerungen, die nicht explizit aus der Schrift folgen. Diese Gruppe legte großen Wert auf eine einheitliche hermeneutische Prämisse. Wenn die Schrift sich selbst widersprüchlich zeigt, sind die offensichtlich historischen und narrativen Elemente zu bevorzugen. Deshalb ist für Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13 ein Berichtsvers über göttliches Handeln in Geschichte kein metaphysischer Lehrsatz. Aus dieser Exegese folgen gewichtige theologische Konsequenzen, die sowohl innerkirchlich als auch gesellschaftlich erhebliche Reaktionen hervorriefen. Wenn Jesus als Mensch verherrlicht wurde, ändert das die klassische Vorstellung von Mittlerschaft und Sühne. Socini lehnte ein stellvertretendes Strafleiden, das die göttliche Gerechtigkeit durch Strafübertragung befriedigt, ab. Stattdessen verstand er das Opfer Christi als moralisch-religiöse Wirkung, Gottes Bestätigung des Gehorsams, das Offenbaren der göttlichen Wahrheit und die Überführung des Gewissens, nicht die strafrechtliche Substituierung einer göttlichen Strafe. In seinen Augen ergibt das sich direkt aus der Erzählstruktur. Gottes Verherrlichung eines treuen Knechtes ist militärisch und gerichtsethisch anders zu deuten als die Idee eines göttlichen Stellvertreters, der stellvertretend Strafe trägt. Orthodoxe Theologen sahen darin einen fundamentalen Angriff. Sie verwiesen auf die vermeintliche Dichte trinitarischer Zeugnisse, Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 14, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17 und argumentierten, Socinis Lesart unterlaufe die Konsistenz der Schrift. Ihre Taktiken reichten von textkritischen Gegenlesen bis zur Berufung auf die kirchliche Tradition der Kirchenväter. Die Gegenargumentation bestand oft darin, die Schriftstellen in einem größeren Bekenntnisrahmen zu lesen. Dort, so die Gegner, erklärt die Präexistenz von Logos und Sohnlichkeit die Einheit Gottes und die Möglichkeit, dass Gott selbst in der Welt handelt, ohne seine Gottheit zu verlieren. Socini antwortete darauf zweifach, exegesezentriert und vernunftorientiert. Exegetisch zeigte er, dass die angeblichen Belege für Präexistenz kontextuell auch anders zu lesen sein, etwa indem der Logos als Gottes Wort, Plan oder Weisheit verstanden werde, Sprüche Kapitel 8, Verse 22 bis 31 als analoges Beispiel und dass Titel wie Sohn vielfach adoptiv, prophetisch oder messianisch verstanden werden konnten, Psalm Kapitel 2, Vers 7, Hosea Kapitel 11, Vers 1 in der alttestamentlichen Verwendung. Vernunftmäßig wies er darauf hin, dass eine unendliche, unvergängliche Gottheit nicht ohne weiteres sterben könne. Die Vorstellung, Gott sei wahrhaftig dem Tod unterworfen, widerspreche grundlegenden Attributen Gottes, wie sie die Schrift in anderen Texten bejaht, zum Beispiel 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16 über Gottes Unvergänglichkeit. Die Debatte führte zu handfesten Auseinandersetzungen im Druck und vor Gericht. In Polen-Litauen löste die Präsenz der Rakauer Schule politische Besorgnis aus. Die radikale Infragestellung tradierten Glaubens wurde von manchen Herrschern als politisch destabilisiert angesehen. Die Schließung der Akademie in Rakau 1638 und die spätere Verfolgung und Vertreibung vieler Unitarier spiegeln nicht zuletzt die gesellschaftliche Reaktion auf die socinianische Bewegung wider. Theologisch erzeugte Socinis Exegese Gegenrezensionen in Form von Apologien und Kontroversschriften, die ihre Hilfsargumente zunehmend auf die Gesamtkohärenz von Schrift und Tradition stützten. Auf intellektueller Ebene wirkte die Diskussion weitreichend. Einige frühe Aufklärer und Theologen sahen in der socinianischen Betonung von Vernunft und historischer Exegese einen Vorläufer kritischer Religionsreflexionen. Andere warnten vor einem Rationalismus, der die Mysterien des Glaubens ausmerze. Innerkirchlich verfestigte sich dagegen oft die Position, dass Schrift und Traditionserbe gemeinsam zu bedenken seien. Für Socini und seine Anhänger blieb hingegen die Schrift als letzte Instanz, aber verstanden als historisches Zeugnis, das vernünftig und kohärent gedeutet werden muss. So wird aus der Frage, wie man Gott hat seinen Knecht verherrlicht liest, eine ganze Theologie sichtbar. Eine Hermeneutik, die historische Handlung, göttliche Bestätigung und eine adoptive Sonntitellogik betont, eine Ablehnung der ontologischen Präexistenz Christi und eine neue Deutung der Vergottlichung als Akt Gottes in der Geschichte. Diese Konstellation prägte die Rakauer Schule, spaltete die Christen ihrer Zeit und beeinflusste längerfristig Debatten über die Beziehung von Schrift, Vernunft und kirchlicher Tradition. Die unmittelbaren Antworten der Gegner richteten sich nicht nur gegen einzelne Exegesen, sondern gegen das methodische Prinzip, allein aus dem historischen Sprechen der Bibel metaphysische Ansprüche zurückzuweisen, eine Auseinandersetzung, die theologisch ebenso heftig wie historisch folgenreich war. Die sozinianische Lesart Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 13, dass Gott einen treuen Menschen verherrlichte, nicht eine vormals göttliche Person wiederherstellte, hinterließ in mehreren Bereichen nachhaltige Spuren. Zunächst veränderte sie nachhaltig das christliche Reden über Christus und das Heil. Wenn Verherrlichung historisch verstanden wird, verschiebt sich die Theologie von metaphysischen Spekulationen hin zu narrativer und ethischer Deutung. Für die Rakauer Schule war Christus vor allem der von Gott erwählte, gehorsame und treue Knecht, dessen Auferweckung und Erhöhung Gottes Anerkennung seines Dienstes darstellt. Diese Perspektive führte zu einer grundsätzlichen Neuinterpretation von Mittlerschaft, Sohnschaft und Sühne, die längerfristig theologische Räume öffnete, in denen Fragen von Gerechtigkeit, Moral und Vernunft zentraler standen als abstrakte ontologische Kategorien. Beherrschend blieb die praktische Folge, die Revision der Sühnelehre. Die Jesu Christus Servatore und der Rakauer Katechismus legten die Betonung auf das moralisch-pädagogische Wirken Christi, seine Wahrheit verkündigend, Gewissen überzeugend und das Leben der Gläubigen gestaltend und lehnten die Idee ab, Gottes Gerechtigkeit werde durch die strafrechtliche Übertragung von Schuld an einen Stellvertreter befriedigt. Das hatte Konsequenzen für Predigt, Liturgie und Spiritualität. Die Betonung lag mehr auf dem Vorbildcharakter Jesu, auf Nachfolge und Bekehrung, als auf einer juristischen Transaktion zwischen Gott und Mensch. Das veränderte auch, wie Gemeinschaften Buße, Vergebung und religiöse Autorität verstanden. Politisch und gesellschaftlich waren die Folgen unmittelbar und oftmals schmerzhaft. Die Unitarier in Polen-Litauen erlebten, dass ihre theologische Methodik, das Vorranggeben historischer Exegese und vernunftbasierter Argumentation, nicht nur theologische Gegner provozierte, sondern auch staatliche Maßnahmen nach sich zog. Die Akademie in Rakau und die dort entstehenden Druckschriften stachen in eine konfessionell sensible Zeit. Druckverbot, Verfolgung einzelner Theologen, die Schließung von Ausbildungsstätten und letztlich die Zerstreuung sozinianischer Gemeinden führten dazu, dass viele Schriften und Denker ins Exil gingen, in die Niederlande, nach Transsilvanien und später nach England. Diese Diaspora vergrößerte zwar die geografische Reichweite sozinianischer Ideen, schwächte aber die polnisch-litauische Bewegung organisatorisch. In England und den Niederlanden fanden sozinianische Schriften und Denkweisen fruchtbaren Boden. Englische Unitarier griffen viele sozinianische Einsichten auf. Druckexemplare des Rakauer Katechismus und Nachdrucke von De Jesu Christo Servatore verbreiteten sich in gelehrten Zirkeln. Die Betonung von Vernunft und die strenge, schriftzentrierte Exegese wirkten auf einige frühneuzeitliche Denker als Vorläufer einer kritischeren Theologie und eines religiösen Liberalismus, der im 18. Jahrhundert weiterreifte. Manche Aufklärer übernahmen die antitrinitarische Skepsis, wenn auch häufig säkularisiert oder in Richtung Deismus transformiert. Unmittelbar zu sagen, Sozzini habe die Moderne begründet, wäre übertrieben. Doch die methodische Priorität der Schrift im Dialog mit der Vernunft, die er und seine Schüler vertraten, fügte dem intellektuellen Klima eine beständige Provokation hinzu. Rezeption und Widerstand blieben jedoch ambivalent. Katholische, lutherische und reformierte Theologen setzten sich theologisch intensiv mit den sozinianischen Thesen auseinander, verfichteten die Trinitätslehre und die traditionelle Sühnauffassung mit neuen apologetischen Mitteln und viele kirchliche Autoritäten stempelten die Sozinianer als Heretiker. In der katholischen Welt fanden manche sozinianische Texte daher Aufnahme auf Verzeichnisse verbotener Schriften. In protestantischen Territorien führten publizistische Auseinandersetzungen zu sozialen Sanktionen und in Einzelfällen zu Gefängnisstrafen für prominente Gegner wie John Biddle in England. Die Konflikte zeigten, Theorie blieb nicht nur Theorie, sondern traf Institution, Ordnung und öffentliche Konfession. Wissenschaftlich hat die sozinianische Debatte das Feld der Bibelauslegung nachhaltig beeinflusst. Ihre insistierende Praxis, Texte in ihrem literarischen und historischen Kontext zu lesen und nicht aus metaphysischen Vorurteilen zu deuten, trug zur Entwicklung historisch-kritischer Tendenzen bei. Zwar war Sozzini kein moderner historischer Kritiker im heutigen Sinn, doch seine ablehnende Haltung gegenüber unreflektierten traditiven Zuschreibungen und seine Forderungen nach stringenter Beweisführung legten Methoden nahe, die später systematisch ausgebaut wurden. Die theologische Aufmerksamkeit für die Narrativität der Schrift, für Titelgebrauch und für das Verhältnis von Rede und Handlung bleibt ein bleibendes Erbe. Für die späteren Unitarier blieb Sozzini eine Namensfigur, weniger als dogmatischer Felsen, denn als Methode und Vorbild. Die Verbindung von textkritischem Ernst, moralischer Betonung des Christusbildes und politischem Eintreten für größere Gewissensfreiheit. Die Forderung nach religiöser Toleranz, die in vielen sozinianischen Schriften anklingt, wirkt bis in Debatten über Gewissensfreiheit und Trennung von Kirche und Staat nach. Die Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13, ausgelöste Diskussion über Verherrlichung versus Präexistenz, prägte so nicht nur eine konfessionelle Nische, sondern berührte grundlegende Fragen, wie göttliches Handeln in der Geschichte zu verstehen ist und welche Rolle Vernunft in der Auslegung heiliger Texte spielen darf. Am Ende lässt sich sagen, die Lesart von Gott hat seinen Knecht verherrlicht, als historische Erhöhung eines Menschen veränderte die christliche Praxis und die intellektuelle Kultur ihres Umfelds. Sie zeigte die Kraft, die eine einzelne Exegese entfalten kann, wenn sie methodisch rigoros, schriftzentriert und mit einer klaren philosophischen Anschauung verbunden ist. Sozzinis Ansatz forderte Traditionen heraus und öffnete zugleich Räume für neue Formen theologischer Reflexion, die bis in die Moderne nachklingen. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.